Think, Try, Transform. Folge 7. Ask Us Anything. Der Podcast zum Ruhr Innovation Lab mit Professor Manfred Bayer, Rektor der TU Dortmund, und Professor Martin Paul, Rektor der Ruhr-Uni in Bochum. Und Ask Us Anything ist das Programm heute. Wir haben ja bereits 6 Folgen gehabt, wo wir über Inhalte gesprochen haben, über Exzellenzcluster, über Pläne und so weiter. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir über das sprechen können, auf das wir so lange hingefiebert haben, über die Begehung, die vor einigen Tagen, einer Woche hier stattgefunden hat. Und da sind wir jetzt ganz neugierig. Wir haben ganz viele Fragen bekommen von Ihnen und euch als Zuhörerinnen und Zuhörer, die wir jetzt loswerden wollen. Vielleicht die erste Frage, Herr Paul. Was war das Erste, was Sie gemacht haben, nachdem die Begehung beendet war?
Ja, was wir unmittelbar nach dem Ende gemacht haben, wir haben alle, die direkt beteiligt waren, das waren ja fast 300 Leute, ins Co-West eingeladen für Currywurst und Bier. Mhm. Und danach habe ich mich ins Bett gelegt und habe 12 Stunden geschlafen.
Okay. Wie war es bei Ihnen dabei? Haben Sie noch aufgeräumt oder?
Ja, also bei mir war es so ähnlich. Aber ich muss gestehen, ich konnte nach der Begehung erstmal gar nicht schlafen, weil man irgendwie so vollgepumpt war mit Adrenalin, dass es 2 Nächte gedauert hat, bis man runterkam. Die ersten 2 Nächte ist man so alle 1-2 Stunden aufgewacht und hat sich dann wieder eine halbe Stunde in den Schlaf gekämpft. Und erst das letzte Wochenende, also das zweite nach der Begehung, war dann so, dass man so ein bisschen runtergekommen ist.
Ja, manchmal fällt man ja in so ein Loch. War das bei Ihnen auch so, wenn so eine große Prüfung stattgefunden hat, dass danach erstmal so eine Leere stattfindet?
Ja, natürlich, klar. Man muss hier erstmal, aber dieses Loch war relativ, es war tief, aber kurz, weil es ist natürlich in der Vorbereitung auf die Begehung so viel von der normalen Arbeit, die wir auch noch machen müssen, als Rektoren liegen geblieben, dass das also schon gleich wieder auf uns zugekommen ist.
Genau, also das kann ich nur bestätigen. Ich hatte den Eindruck, dass wir so ein bisschen Schonfrist hatten, genau bis zu dem Tag, an dem die Begehung zu Ende war. Und dann am Tag darauf habe ich eine unglaubliche Anzahl von E-Mails bekommen mit Wünschen, Anträgen, die Leute sich offenbar für den Tag aufgespart hatten und die sie uns dann um die Ohren gehauen haben. Und da arbeiten wir noch dran.
Okay. Der große Tag. Oder die Tage, es waren ja mehrere. Ich habe mich so ein bisschen umgehört und was ich gehört habe, da bin ich jetzt gespannt, ob Sie das bestätigen, ist, dass es sehr gut gelaufen sein soll. Vielleicht können Sie uns mal so ein bisschen abholen. Was ist diese 2-3 Tage dann passiert? Einmal in Bochum, dann natürlich in Dortmund auch. Was haben Sie da gemacht?
Ja, das war ein wahnsinnig intensives Programm. Zunächst mal war diese Begehung 3 Tage. Am ersten Tag haben sich die Gutachten untereinander getroffen und ihre Fragen abgestimmt. Dann waren das im Prinzip 1,5 Tage vor Ort, wo sie dann mit insgesamt über 100 Leuten gesprochen haben. Also ein sehr intensives Programm. Und das war schon natürlich vom Ablauf extrem eng getaktet, aber vor allem war natürlich die Vorbereitung dahin auch sehr aufwendig. Man muss das natürlich gut strukturieren. Es hat einen hohen Ritualcharakter, muss man schon fast sagen. Aber wie gesagt, was mich und ich glaube, ich spreche auch für Manfred, beeindruckt hat, dass die beiden Unis, die standen ja wie eine Eins, war eine unglaubliche Teamerfahrung und hat uns auch unglaublich nochmal mit diesem Prozess näher aneinander gebracht.
Okay. Können Sie vielleicht ein bisschen schildern, Herr Bayer, wie das genau ausgesehen hat? Gab es Kutschen, die vorgefahren sind? Wie wurde der da empfangen? Es gab ja sogar noch in Dortmund ein Sportereignis, das nicht ganz klein war auf dem Campus. Also wie ist das genau abgelaufen?
Ja, von Pferdekutschen haben wir jetzt abgesehen, aber natürlich, um nach Dortmund zu kommen oder auch zu den anderen Punkten in Bochum, haben wir Busservice bereitgestellt. Mhm. Es war sowohl für die Leute auf unserer Seite ein unglaublich intensives Programm, aber auch für die Gutachtenden, muss man wirklich sagen. Für die vermutlich sogar noch härter als für uns, weil die ja oftmals, wenn es für uns zu Ende war, am Abend noch Besprechungen hatten. Mhm. Und ich glaube, was man sagen kann, natürlich liegt die Entscheidung bei den Gutachtenden oder im Herbst dann eben bei anderen Leuten. Aber ich glaube, wir können sagen, dass wir vor dem Hintergrund, dass unsere Leute wirklich toll performt haben, wofür wir wirklich unendlich dankbar sind, dass wir jetzt erstmal 4 Monate, es sind ja heute genau 4 Monate, 2. Juni, 2. Oktober erfahren wir, wie es ausgeht, können wir, glaube ich, dem Ganzen jetzt erstmal entspannt entgegensehen, weil uns, glaube ich, kein großer Lapsus in irgendeiner der einzelnen Sitzungen passiert ist. Und wir zumindest den Eindruck hatten, dass die Gutachtenden und alle anderen Beteiligten einigermaßen zufrieden waren. Mehr kann man, glaube ich, gar nicht sagen. Und jetzt liegt es nicht mehr in unseren Händen. Aber wir können uns zumindest 4 Monate so fühlen, dass wir hoffnungsfroh dem 2. Oktober entgegenblicken können.
Ja, also da drücken wir natürlich total die Daumen. Sie haben die Sitzung gerade angesprochen. Wie läuft so eine Sitzung ab? Dann hat man so einen Raum gemietet und dann trifft man sich?
Nee, wir haben ja hier, haben wir den Rat des Wissenschaftsrats befolgt. Die hat gesagt, das ist schon ein dichtes Programm. Mhm. Kommt bitte nicht auf die Idee, das jeden Tag woanders zu machen, sondern wir haben uns hier auf das Veranstaltungszentrum, das es hier an der Ruhr-Uni ja gibt, unter der Mensa, das für solche Dinge sehr gut geeignet ist, da fand das Ganze statt. Da gibt's auch genug dann Räume für verschiedene kleinere Gruppen und so weiter. Und dann begann das Ganze eben mit einem halbstündigen Vortrag von Manfred Bayer und mir, wo wir in einer halben Stunde diesen Antrag vorstellen mussten. Und da ging es dann los mit 90 Minuten, also 1,5 Stunden Fragen. Nicht nur an uns, sondern eben auch an viele Leute, Dekaninnen, Dekane, Clustersprecherinnen, Studierende, die das haben wir dann auch als Gruppe beantwortet, ne? Weil das ja immer ganz wichtig ist. So ein Antrag scheitert schnell, wenn dann das nur ein Rektorenhobby ist. Aber es war wirklich auch eine große Gruppenleistung, weil wir da eigentlich gar nicht viel mehr in der Diskussion haben wir das eine oder andere natürlich beantworten können, weil die Frage direkt an uns gestellt war. Aber das war eine tolle Gruppenleistung auch von allen Beteiligten.
Mhm. Kam da Überraschendes, also was so gar nicht erwartet wurde? Also auch positiv?
Also eigentlich hatten wir keine richtig großen Überraschungen, weil wir natürlich in den Vorbereitungen uns überlegt haben, welche Fragen können gestellt werden. Mhm. Wir sind ja auch alle auch manchmal auf der anderen Seite des Tisches als Gutachtende. Und ich war ja vor 7 Jahren auch selber Gutachter in der Exzellenzstrategie. Also insofern haben wir da, glaube ich, 90% der Fragen ganz gut vorher schon abdecken können in der Vorbereitung.
Wir waren so gut vorbereitet, dass wir uns sogar einige Fragen ausgedacht haben, die hinterher gar nicht adressiert würden. Aber die verrate ich jetzt nicht.
Okay, die haben Sie sich dann nicht selber noch gestellt und
gemacht.
Nee. Waren noch Fragen.
Nein, aber machen eigentlich alle so, dass man natürlich da das auch gut vorbereiten muss, weil und es war halt wichtig, dass eben, wie ich schon sagte, nicht jetzt ein Projekt der Rektoren ist, sondern auch ein Projekt der beiden Universitäten. Und das kam, glaube ich, ganz gut rüber in der Session. Mhm.
Und das Schönste unmittelbar danach war in der Tat nicht mehr proben zu müssen, weil wir haben, glaube ich, so viel geprobt, dass es uns echt zum Hals raus ist.
Ja, und der Klassiker war natürlich, dass die Proben waren furchtbar. Also unser erster Vortrag, da hätten die fast mit Tomaten geworfen. Aber wie gesagt, man muss zur richtigen Zeit pieken und das haben wir auch wirklich gemacht.
Perfekt. Jetzt sind wir natürlich sehr, sehr gespannt, weil wir uns ja im November hier schon getroffen hatten und über den Plan, über die Grundidee, über ja, alles, was sich da so anbahnt, so noch sehr nebulös gesprochen haben. Jetzt dürfen wir ja so ein bisschen mehr auch gucken, was die eigentlichen Inhalte sind. Da sind wir natürlich total gespannt. Wir wissen nicht, was Sie davon jetzt heute hier präsentieren möchten, aber vielleicht können Sie uns noch mal so ein paar Leitlinien geben von dem, was Sie da den Gutachtern präsentiert haben über das Ruhr Innovation Lab und vielleicht die Sachen, die Ihnen besonders wichtig erschienen sind, so als Merkmal, die vielleicht ganz speziell für Dortmund-Bochum in einem Antrag herausstechen.
Ja, also an das anknüpfen, was wir im November gesagt haben, wir waren uns ja, glaube ich, sehr schnell einig, dass wir im Vergleich zu klassischen Universitäten, die eine gewisse Tradition aufweisen, einen anderen Antrag stellen wollten, als das, was man vielleicht von einer schon existierenden Exzellenzuniversität, die ein paar Jahrhundert Jahre schon unterwegs ist, erwarten würde. Wir kennen natürlich die Anträge unserer Konkurrenten nicht, aber wir vermuten mal, dass bestimmte Unis natürlich allein auf die Forschungsexzellenz gesetzt haben. Und wir hatten ja gesagt, das ist eine unserer Säulen. Klar, es geht um die Exzellenzstrategie, da müssen wir auch zeigen, dass wir gut sind. Und wir haben aber dann ganz bewusst daneben eben eine zweite Säule gesetzt, wo wir gesagt haben, es geht um Co-Creation, das, was man früher Transfer genannt hätte, mit allen Aspekten. Unsere Ergebnisse, wo immer relevant, wir machen natürlich auch exzellente Grundlagenforschung, für die ein Transfer vielleicht schwierig ist, aber wo immer sich ein Ergebnis anbietet, wollen wir das auch in die Gesellschaft bringen. Sei es nun wirtschaftlich über eine Start-up-Gründung beispielsweise, sei es als Ergebnis in eine existierende Firma bringen oder sei es ein Ergebnis, wo andere Mitglieder der Gesellschaft davon profitieren können. Und da hatten wir diesen Begriff der Quintuple Helix geprägt, wo wir eben versuchen, alle Teilnehmenden oder alle Gruppen der Gesellschaft mitzunehmen, also neben den wissenschaftlichen Einrichtungen, natürlich die Verantwortlichen in Verwaltung und Regierung, natürlich die Zivilgesellschaft, natürlich auch die Wirtschaft und als fünftes Thema dann eben die Umwelt, ein ganz wichtiger Faktor. Und da sind offensichtlich Gruppen dabei wie Zivilgesellschaft, wo es vor allem auch darum geht, sozial relevante Ergebnisse in die Gesellschaft zu bringen oder unsere Information oder unser Wissen in Zeiten von Desinformation eben auch möglichst effizient in die Gesellschaft zu tragen. Und ich glaube, diese Balance zwischen den beiden Säulen, das ist schon was Besonderes, und wir hatten dann ja noch drei verknüpfende Elemente zwischen den beiden Säulen.
Genau, also wir haben gesagt, eigentlich, was wir, um das erfolgreich zu machen, gibt es eben drei Enabler, nennen wir das. Das eine ist Talent. Wie können wir vom Gymnasium bis zur, fast schon bis zur Rente, Karriere, Talente fördern auf allen Ebenen, auch außerhalb der Universität und in der Universität. Zweitens, dass wir das Thema akademische Kultur angesprochen haben. Wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten, gerade in Zeiten der zunehmenden Polarisierung? Mhm. Wie gehen wir mit der Offenheit in die Gesellschaft um? Was bedeutet das Thema Demokratieverständnis auch für unser Ausbildungs- und Studienprogramm? Der letzte Punkt, der ist besonders wichtig, denn es handelt sich ja hier um ein Konsortium. Ne? Es gab 11 Anträge in dieser Runde, davon 4 Konsortien. Wir waren eins davon, und das ist der Frage, strukturelle und operative Integration. Und das ist auch das, wo wir uns sehr deutlich positioniert haben. Mhm. Ein Schlagwort in unserem Antrag war vom Cooperation to Integration. Also wir wollen einen Schritt weitergehen von reiner Kooperation, Zusammenarbeit, wie zum Beispiel in einem Projekt, in wirklich integratives Denken, wie wir Strukturen zusammen nutzen. Zum Beispiel gibt es ein Programm, das heißt Open Labs, gemeinsame Labore nutzen, gemeinsame Karrierewege entwickeln. Und es gibt so eine Bandbreite Kooperation, da arbeitet man zusammen, und wenn das Projekt rum ist, geht wieder auseinander. Und dann am anderen Extrem ist, dass man sagt, wir wollen fusionieren, wir wollen die Uni zusammenlegen. Das wollen wir auf keinen Fall.
Okay, das war eine Frage.
Ja, natürlich, nein, auf keinen Fall. Dann entsteht ja ein Monstrum, und dann ist man 10 Jahre, und ich habe lange in Berlin in einem sogenannten Fusionsprodukt gearbeitet. Da ist man 10 Jahre nur wichtig damit beschäftigt, dass man irgendwelche dann Strukturen und Gremien und sonst macht, sondern wir wollen einfach inhaltlich integrieren, inhaltlich die Strategien aufeinander abstimmen, zum Beispiel auch unsere Berufungsprogramme zusammendenken. Das ist das, was wir machen, und da haben wir uns eigentlich sehr deutlich positioniert.
Spannend. Waren Vertreter der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft auch dabei bei der Begehung?
Ja.
Und die sozusagen
also wir hatten vor allem auch für den ersten Vortrag, das war ja eigentlich die einzige Veranstaltung, die wirklich offen war, hatten wir entsprechende Vertreter eingeladen, Oberbürgermeister, den Chef des Regionalverbands Ruhr hier, Gerald Dün, den Vorsitzenden des Initiativkreises Ruhr, Guido Kerkhoff. Und die kamen auch alle und haben sich auch aktiv eingebracht und uns unterstützt, wofür wir natürlich auch dankbar sind.
Ja, und es gab auch am ersten Tag eine extra Session für externe Kooperationspartner, sowohl regional, national, auch international. Da haben auch sind die auch befragt worden. Übrigens, ganz interessant, wir durften als Rektoren nur bei der ersten Session, also dieser Vortrag und Diskussion, und bei der allerletzten, die auch eine besondere war, nämlich in Gegenwart von der Ministerin für Wissenschaft und Kultur und dem Ministerpräsidenten von NRW, das waren die einzigen, wo wir eigentlich dabei sein durften, sonst mussten wir vor der Tür bleiben. Insofern wurden dann natürlich all die Leute befragt nach dem Motto, wir sind ja unter uns, was sie da erzählt haben, stimmt das nicht. Aber was wir gehört haben, dass die da auch sehr unterstützend waren.
Der Konsistenzcheck hat funktioniert.
Also Vorsagen ging nicht.
Nein, nein, nein. Und noch nicht das Fenster gucken oder an der Tür kratzen, das ging alles nicht. Ne? Und wir haben uns da in einen extra Raum zurückgezogen und haben uns dann ab und zu mal, wenn so eine Sitzung vorbei war, kam jemand vorbei und hat ein bisschen erzählt, wie es war. Aber wir konnten das keinesfalls beeinflussen.
Total spannend. Was wäre denn, wenn? Jetzt gehen wir mal aus, dass es im Oktober eine gute Nachricht gibt, dann sehen wir uns ja auch hier wieder, dann werden wir auch darüber sprechen, wie die Nachricht aufgenommen ist. So habe ich es zumindest vernommen, dass wir dann nochmal einen Recap machen.
Und zwar ganz egal, wie die Nachricht ist.
Ne? Ja, ja, genau. Das ist ja auch so ein bisschen der Ansatz gewesen, das hatten Sie ja auch schon in der ersten Folge gesagt, dass ganz viele dieser Ideen, egal wie es jetzt kommt mit der Exzellenzentscheidung, umgesetzt werden sollen, weil das tatsächlich eine echte Kooperation und Integration ist und nicht jetzt quasi nur, wir hatten es genannt, Beutegemeinschaft, glaube ich, war das Wort, was Sie da genannt haben.
Was man nicht sein will.
Eben, was man nicht sein möchte, genau. Aber wie werden die Maßnahmen umgesetzt? Was passiert jetzt quasi sichtbar und erkennbar in absehbarer Zeit für Studierende, für Mitarbeitende, für die Cluster, für die Region? Vielleicht können Sie uns da mal so ein paar Stichworte geben. Sie hatten ja gesagt, fusioniert wird nicht, das können wir schon mal ausschließen. Es gibt auch keine doppelten Abschlüsse, dass man sich zwei Zeugnisse ins Buch legen kann, sondern wie profitiert zunächst mal die Erforschung vielleicht, fangen wir damit an, von diesen Plänen und den Strategien?
Ja, also bei Forschung, es gibt ganz viele Aspekte. Also ein Aspekt ist, dass wir Maßnahmen vorsehen, wo beispielsweise neue Professuren berufen werden, auf Themen, die vielleicht in unseren Fakultäten, die ja doch so ein bisschen ein geschlossenes System sind, einfach noch nicht abgebildet sind. Und wenn wir einfach wahrnehmen, dass da ein neues Feld entsteht und finden eine geeignete Person dafür, dann können wir über diese Maßnahme die Person zu uns holen und so ein bisschen auch unser Forschungsportfolio aktuell up-to-date halten. Andere Maßnahmen betreffen zum Beispiel offene Labore. Es ist ja immer schwieriger heutzutage und wird immer aufwendiger und immer teurer, beispielsweise Geräte, die wirklich dem absolut Top-Stand entsprechen, anzuschaffen und auch das entsprechende Personal zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, bisher war es oftmals an deutschen Universitäten so, dass jede Universität für sich versucht hat, ein entsprechendes Gerät anzuschaffen. Und am Ende ist es, das ist ja ganz oft der Fall, Betriebskosten hat man nicht wirklich bedacht, ob man das wirklich das absolut qualifizierte Personal hat, hat man nicht bedacht. Und das wollen wir jetzt halt homogenisieren. Wir wollen aus Dortmund heraus den Bochumer Kolleginnen und Kollegen eben auch unsere Infrastruktur zur Verfügung stellen, sodass die sie vielleicht nicht anschaffen müssen, absolut entsprechend und umgekehrt. Und das gibt uns die Möglichkeit, vielleicht auch wieder Geräte anzuschaffen, die wir so nicht noch haben. Und vor allem für mich ist immer ganz wichtig die Qualifikation des Betriebspersonals, dass wir da eben auch entsprechend gutes Personal haben, um die besten Ergebnisse rauszuholen. Also das sind so zwei Beispiele für Maßnahmen, mit denen wir, glaube ich, die Forschung voranbringen können und weiterentwickeln können.
Ja. Naja, die Frage war ja, was machen Sie sowieso? Und ich denke, dass wir jetzt nicht jetzt warten und Däumchen drehen bis zum 2. Oktober, sondern es gibt eine ganze Reihe von Projekten, die einen sozusagen sowieso Effekt haben, wenn ich das so sagen darf, und die wir voranbringen. Dazu gehört zum Beispiel ein abgestimmtes Karrierekonzept, wo wir, glaube ich, relativ, Sie kennen ja alle die Diskussion, ich bin Hanna und so schwierig an der Uni Karrieren zu planen, dass wir jetzt also gemeinsam ein Konzept entwickelt haben mit sechs differenzierten Karrierewegen, die sehr transparent sind, dass also jede Person, die dann zum Postdoc hier an die Uni kommt, auch genau weiß, in welche Richtung es gehen kann, welche Möglichkeiten es in der Universität gibt. Das werden wir sowieso machen und einführen und so ist es. Es gibt ganz viele Bereiche. Wir werden auch sicherlich Dinge, die wir Studierenden anbieten, stärker aufeinander abstimmen. Wir haben ja jetzt
das wäre nämlich die nächste Frage
direkt. Genau. Wir haben zum Beispiel im Rahmen und auch unsere internationalen Netzwerke, die wir zusammenfügen werden, dann neue Möglichkeiten für Auslandsaufenthalte, auch im Bereich gerade Entrepreneurship, Co-Creation, dass wir Studierenden die Möglichkeit geben, frühzeitig auch sich zu interessieren für Unternehmerschaft und Bereiche. Also das sind Dinge, wir haben jetzt einfach so viel voneinander gelernt und so viele Möglichkeiten, die sich erübrigen, die man auch jetzt ohne diese zusätzlichen Mittel einführen kann, natürlich im kleineren Rahmen und vielleicht nicht so schnell, aber die machen wir eben, wie ich schon sagte, sowieso. Ne? Mhm. Und das betrifft eben alle sogenannten Statusgruppen, die soll die ganzen Universitäten, die beiden sollen da auch was von haben und werden das auch spüren.
Mhm. Und die Studierenden? Also wir haben jetzt ein paar Beispiele gehört, dass Sie...
Ja, das eine war das breitere Lehrangebot, aber es gibt zum Beispiel auch eine ganz dezidierte Maßnahme, die wir Student Future Lab nehmen, wo wir Studierenden bei entsprechendem Interesse eben anbieten, auch in interdisziplinären Teams möglichst früh mit der Forschung zu beginnen, unabhängig und natürlich die Möglichkeiten unserer Arbeitsgruppen und die Infrastruktur der Universitäten nutzend. Mhm. Also das ist etwa... auch eine Maßnahme, wo man die Kreativität der Studierenden eben fördern kann und wirklich nutzen kann, zu ihrem eigenen Vorteil.
Ja, und dann neben der Forschung natürlich auch Innovationen in der Lehre. Wir haben einen wesentlichen Aspekt in diesem Antrag, Und das ist auch und fällt unter die Rubrik sowieso, ja. Das Thema künstliche Intelligenz in der Lehre, wo wir uns also sehr intensiv darum bemühen, wie können wir diese Prozesse als Tool sinnvoll in den Lehr- und Lernprozess einbauen. Da sind wir auch aufgrund der Expertise, die wir an beiden Universitäten haben, sicher zusammen mit ein, zwei anderen Standorten in NRW führend und werden da sicher uns auch mit neuen innovativen Lehr- und Lernprogrammen beschäftigen, die den Studierenden zugutekommen. Und das auch, wie gesagt, ganz unabhängig von dem, was am 2. Oktober passiert.
Mhm. Aber gesetzt den Fall, dass wir jetzt diese gute Nachricht bekommen. Wie wird sich das auch jetzt auf die Region auswirken? Wir haben ja das Beispiel gehabt, dass die Bürgermeister oder Oberbürgermeister wahrscheinlich sehr interessiert sind, weil beide Städte, das weiß ich, sind sehr interessiert auch an Internationalisierungsstrategien beispielsweise, versuchen auch die Wirtschaftsförderung internationaler besser zu vernetzen. Also was passiert jetzt in dem Fall auch für die Region unmittelbar? Wie wirkt sich das aus?
Ja, also entscheidend ist natürlich auch die Reputation, die dadurch bestätigt wird. Nicht? Wir sind ja als Universitäten eigentlich, darf man durchaus sagen, durchaus schon jetzt in einem Exzellenzbereich, wenn man sich Forschung, Leistung und andere Parameter anguckt. Und man hat aber trotzdem den Eindruck, dass das Bochum und Dortmund und das Ruhrgebiet halt nicht im gleichen, in der Öffentlichkeit nicht im gleichen Zusammenhang oder im gleichen Anzug genannt wird wie die Universitäten in Berlin oder München und Heidelberg. Also insofern, wenn wir erfolgreich sind, erwarten wir hier einen großen Schub der Anerkennung, nicht nur für die Universitäten, sondern auch für das Ruhrgebiet insgesamt, für die Region. Das ist euch, glaube ich, sehr wichtig. Nochmal zur Perspektive. Es geht hier natürlich auch um finanzielle Förderung. Das ist etwa maximal 28 Millionen pro Jahr. Gibt aber, ne, die Finanzlage ist ja gerade nicht so rosig, wird wahrscheinlich gekürzt werden. Und das vor dem Hintergrund, wenn wir unsere beiden Grundbudgets zusammenfassen, das ist eine Milliarde, über eine Milliarde. Also damit können Sie, mit dem Geld können Sie nicht die ganzen Unis umbauen. Sie können Pilotprojekte machen, aber Sie kriegen dann natürlich auch die Anerkennung, die man aus unserer Sicht verdient hat, auch hier. Und das wird natürlich die ganze Region beflügeln. Ne? Es ist ja so, dass die Universitäten auch schon wesentlich an dem Wandel des Ruhrgebiets beigetragen haben. Aber da kann man dann sozusagen eine weitere Raketenstufe, wenn ich es mal so sagen darf, zünden. Und das darauf setzen wir uns auch so ein, weil es auch, glaube ich, sehr wichtig für die Region ist.
Absolut.
Ja. Beide Universitäten haben ja schon zentral, wie eben schon gesagt, zum Strukturwandel beigetragen. Hier in Bochum war 51.7 war ganz entscheidend, dass die Universität da mitgewirkt hat. Und wir stehen ja gerade in der Phase, wo wir sehen, dass traditionelle Industrien, traditionelle Wirtschaftsbereiche leider wegbrechen und wir eben schnell was anderes aufbauen müssen, um den Wohlstand und damit auch die Stabilität der Gesellschaft einigermaßen aufrechtzuerhalten. Und gerade unsere Aktivitäten da in Sachen Entrepreneurship werden dazu einen entscheidenden Beitrag leisten. Hier in Bochum ist es Mark 51.7, in Dortmund ist es der Technologiepark oder Phoenix West, wo wir gezeigt haben, dass wir eben dazu beitragen können, dass die wirtschaftliche Lage einigermaßen stabil bleibt oder dass uns erfolgreicher Wandel gelingt.
Jetzt haben wir hier den Wirtschaftsfaktor, wir haben den Reputationsfaktor, wir haben auch den den Migrationsfaktor, dass wir Spitzenkräfte hier holen können. Das haben wir auch schon in den Folgen gesehen mit Casa und Resolve, was für ein Magnet das sein kann, wenn man tatsächlich solche Cluster jetzt in dem Fall hat, die tatsächlich international wirklich so der Place to be sind. Jetzt haben wir aber das wichtige Stichwort Demokratisierung ja in Ihrem Konzept gehabt, was ja nochmal in einen ganz anderen Bereich geht. Sie haben es jetzt mehrfach auch angedeutet. Und wir haben ja eine politisch manchmal oder bisweilen in manchen Bundesländern sogar sehr prekäre Situation, nämlich dass es auch nicht demokratische Kräfte gibt, die eventuell Regierungsverantwortung übernehmen können. Inwiefern ist da so eine Initiative auch ein ganz starkes Tool? Also nicht nur ein Signal, sondern tatsächlich etwas, was sich dann auch als wehrhaft gegen Übernahmen durch demokratiefreundliche Institutionen und so weiter darstellen kann.
Ja, ich kann anfangen. Also das ist natürlich, wir haben ja eines unserer Programme, das heißt Wohlstand und Werte. Und Werte sind ganz wichtig. Das hat zwei Aspekte. Der erste Aspekt, dass wir glauben, wir sind ja hier an den Universitäten und wir sind die Bürgerinnen und Bürger der Zukunft sozusagen aus. Und das, da reicht es heutzutage, glaube ich, nicht, dass man sozusagen in seiner Disziplin, in seinem Fach natürlich viel gelernt hat, sondern man muss ja auch dann, um dieses aktive Bürgertum zu leben, für die Region ja auch wahrscheinlich gewappnet sein, mit diesen Dingen umzugehen. Das heißt, wir werden da eine Reihe von Aktivitäten anbieten, um Diskussionsforen zu haben. Wie gehen wir mit bestimmten Herausforderungen um? Wie diskutieren wir kontroverse Themen? Mhm. Wie erklären wir Wissenschaft? Ja, das ist ein wichtiges Thema. Und ein zweiter Aspekt, vielleicht ganz gut zu sagen, ist natürlich, dass wir auch einen Aspekt haben, das ist auch für uns Co-Creation und Transfer, dass wir uns auch natürlich mit den Elementen dieser Quintuple Helix in sogenannten Regional Development Labs beschäftigen wollen. Wie können wir auch Gesellschaft und Uni näher aneinander ranbringen? Ne?
Ein weiterer Aspekt dabei ist natürlich Wissenschaftskommunikation. Wir erleben ja, dass es eben Kräfte gibt in den USA, die Wirkung von Impfungen wird in Frage gestellt oder sogar irre Dinge behauptet, was man tun müsste, um sich zu schützen. Wir erleben das beim Klimawandel, dass bestimmte Einflüsse von CO2 beispielsweise einfach negiert werden. Und deshalb wollen wir beispielsweise auch ein Werkzeug aufbauen, wo wir mit KI-Werkzeugen den Informationsbedarf der Gesellschaft abfragen und dann eben entweder in unseren beiden Universitäten oder in unseren Partnerinstitutionen, beispielsweise die Universität Duisburg-Essen oder die umliegenden Max-Planck-Leibniz-Fraunhofer-Institute und so weiter nachschauen, ist da entsprechendes Wissen da, sodass wir diesen Informationsbedarf aufgreifen können und eben solide Informationen bereitstellen können, die einerseits gesicherte Ergebnisse darstellt, aber andererseits auch noch Risiken oder Unsicherheiten bei diesen Ergebnissen klar und transparent schildert, damit sich hier wirklich über die Jahre noch mehr Vertrauen in die Universitäten aufbaut und wir eben wichtige Informationen liefern können und damit hoffentlich auch zur Stabilisierung der Demokratie beitragen.
Und neben den Inhalten ist das auch, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, um wirklich zu beweisen, dass dieses Konsortium, dieses Zusammengehen eben auch einen echten Mehrwert bildet. Nicht 1+1 ist 2, sondern 3, weil in Dortmund gibt es, glaube ich, die einzige Journalistenausbildung an einer Universität und wir haben das größte medienwissenschaftliche Institut in Deutschland. Und wenn man diese Kompetenz von beiden Seiten in Forschung und Lehre zusammenbaut, dann hat man einen Leuchtturm gebaut, wenn man es wirklich zusammendenkt. Und das passt eben sehr gut zu diesem Programm.
Zumal ja der Journalismus in Dortmund eben auch sehr auf Wissenschaftsjournalismus auch nochmal fokussiert ist, was ganz wichtig ist als Zusatzqualifikation, die ja sonst so auch gar nicht.
Und unsere Medienwissenschaften haben einen großen Schwerpunkt auf virtuelle Welten, Virtualität und diese beiden Bereiche zusammenzubringen. Und die haben sich auch jetzt echt gefunden. Dann generiert man echt was, wo man nicht sagt, das addiert sich einfach, sondern das ist wirklich exponentiell, was da passiert.
Ja. Gibt es denn da Ideen, wie diese Informationen, Sie hatten gesagt, die werden quasi abgerufen und werden auch zur Verfügung gestellt, wie das Stichwort Wissenschaftskommunikation auch in die Öffentlichkeit gebracht wird? Gibt es da auch schon Pläne?
Ja, es gibt natürlich diesen Bereich Citizen Science und das machen wir an beiden Orten. Wir haben ja hier in Bochum dieses Haus des Wissens, das entsteht gegenüber dem Rathaus. Dort werden natürlich auch solche in der Öffentlichkeit solche Themen stattfinden, sogenannte City Labs. Parallel gibt es das in Dortmund, dass man eben diese Themen nicht nur in wissenschaftlichen Zeitschriften, sondern auch populärwissenschaftlich im Dialog. Co-Creation heißt ja auch, dass man nicht nur was erzählt, sondern auch mal hört, was sind die Bedürfnisse. Aktives, dass man solche Orte schafft in den Innenstädten, sowohl in Dortmund als auch in Bochum, um diesen Dialog auch in einen adäquaten Rahmen zu bringen.
Ja, auch in Dortmund hat sich ja die TU dazu entschlossen, noch stärker in die Innenstadt zu gehen, direkt am Alten Markt, wo früher das Rathaus stand, in der Tat. Ja. Da ist jetzt das Hansa-Carré und witzigerweise wird sogar so sein, dass wir vermutlich am 2. Oktober, also am Tag, an dem die Entscheidung kommt, auch dieses Gebäude schon mal weitgehend aufmachen können.
Okay.
Und da ist eben auch der Plan, neben studentischen Arbeitsplätzen Vorträge für die Öffentlichkeit anzubieten, Ausstellungen anzubieten über neue Themen, Umgang mit KI beispielsweise, spannend, richtiger Umgang mit KI, damit wir das eben in die Gesellschaft bringen. Und daneben, wo es eben die Journalisten in Dortmund gibt, die hatten ja schon seit vielen Jahren erfolgreiche Formate, wie zum Beispiel den Mediendoktor, wo man sich verlässliche Informationen in allen möglichen Bereichen abholen kann und die auch intensiv genutzt werden. Aber das kann man sicher noch ausbauen, wenn man eben wieder das Potenzial der beiden Einrichtungen nutzt.
Okay, da sind wir extrem
1 plus 1 gleich 4. Ich erhöhe um 1.
Ja, genau. Genau.
Also. Und Duisburg-Essen kommt ja dann auch wieder hinzu, auch als Partner. Da haben wir sozusagen noch eine weitere Säule.
Die ja klar, ne? Wir haben ja ganz klar gesagt, die Zusammenarbeit mit Duisburg-Essen, die geht weiter in der Universitätsallianz Ruhr, die ja auch über dauerhaft finanziert wird durch eine großzügige Unterstützung des Landes.
Das war nämlich auch noch eine Frage.
Das geht einfach weiter. Das sind die langfristigen großen Projekte. Aber wir haben gesagt, wir brauchen ein weiteres Instrument, eben dieses Labor, um neue Dinge zu probieren, experimentieren, zu evaluieren. Und wenn die erfolgreich sind, dann werden wir uns natürlich auch gleich in der Universitätsallianz darüber unterhalten. Können wir das vielleicht in der ganzen Breite ausrollen, was wir bisher auch schon gemacht haben. Und im Übrigen ist es eigentlich auch keine Neuheit, dass jetzt nur 2 von den 3 hier zusammenarbeiten. Da haben wir ganz klare Absprachen, dass wir manchmal zu dritt Dinge machen, manchmal zu zweit. Es gibt auch Bereiche, die einer von uns mit Duisburg-Essen macht. Also insofern ist dieses Labor einfach ein zusätzliches Instrument, das jetzt in der Phase erstmal aus antragstechnischen Gründen von uns betrieben wird, aber natürlich auch immer mit einer offenen Tür in die gesamte Allianz.
Sie hatten angedeutet, dass Sie beim Proben zur Begehung Fragen hatten, die gar nicht gestellt wurden. Also es gab sogar mehr Fragen, als die Sie vorbereitet haben, als die dann letztendlich von den Gutachterinnen und Gutachtern gestellt wurden. Welche Frage wurde heute nicht gestellt, wo Sie sagen, die hätten Sie sich gegenseitig doch gerne noch beantwortet? Was haben wir noch übersehen oder was wäre jetzt noch spannend?
Also eine Frage, die nicht kam, wann wir in Rente gehen. Da hatten wir uns darauf vorbereitet. Ne?
Jetzt ist ja auch noch Kreativität gefragt. Ne?
Ich habe jetzt so verstanden, dass Sie ja auch in der Advanced School dann auch nach der Rente noch weiter auch.
Das haben wir natürlich auch, na klar. Also,
davon weiß ich noch nichts.
Ja, aber ganz grundsätzlich ist es natürlich so, dass die Projekte so aufgesetzt sind. Das war übrigens auch eine Frage, die kam und die wir auch gut beantworten können. Wie gehen Sie denn mit Konflikten um? Und da konnten wir eben, und das ist eben der große Vorteil in Ruhr, da konnten wir sagen, seit 20 Jahren arbeiten wir zusammen mit unterschiedlichen Rektoraten und trotzdem ist diese Allianz immer weitergegangen. Also das war ein wichtiges Argument, dass wir eben die Stärke einer Allianz hatten, die es seit quasi fast 20 Jahren gibt.
Ja. Ja. Also in der Tat wurde die Frage uns gestellt und mich hat sie ehrlich gesagt zunächst mal so ein bisschen, ich habe sie gar nicht als so relevant empfunden. Gerade wegen dem, was Martin Paul eben gesagt hat. Ja, es war am Beginn des Prozesses, als wir damit angefangen haben, schon so, dass unsere Universitäten so ein bisschen zögerlich waren. Aber dann hat so eine Dynamik eingesetzt. Und das hat dann eben wirklich kulminiert in der Begehung, wo die beiden, egal, wir sind ja auch gar nicht mit Namensschildern Dortmund oder Bochum angetreten oder sowas, sondern da stand einfach nur Ruhr Innovation Lab drauf und man hatte wirklich so ein Gemeinsamkeitsgefühl und wirklich auch den Eindruck, die stehen alle dahinter, was wir vorhaben und unterstützen das. Denn egal, was die 2 Spinner an der Spitze sich ausdenken, ohne die Truppen geht's ja nicht, die uns unterstützen, die auch Ideen generieren. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg und überlegen auch jetzt schon, was können denn wir bis zum 2. Oktober noch machen und umsetzen, damit man wirklich auch nach außen vermittelt, die meinen es echt ernst.
Okay, also wir sehen, Sie haben den Schreibtisch noch nicht aufgeräumt, alle Unterlagen zur Begehung und zur Initiative weggepackt und gesagt, die Arbeit ist getan, sondern jetzt geht es tatsächlich.
Nein, es geht jetzt. Und vor allem, wie gesagt, wie ich schon sagte, wir werden auch noch mal jetzt zwischen jetzt und Oktober noch mal eine große Veranstaltung machen, auch in der Region zum Thema IT-Sicherheit, künstliche Intelligenz, wo wir auch breit einladen werden und auch mit diesem Label Ruhr Innovation Lab auch weiter auftreten werden. Ne? Auch das übrigens immer in guter Abstimmung mit den Kollegen von der Universität Duisburg-Essen.
Sehr spannend. Abschlussfrage. Was behalten Sie in Erinnerung, wenn Sie später gefragt werden, wie war das damals bei dieser Begehung, bei der Begutachtung? Was ist die Geschichte, die Sie vielleicht dann erzählen?
Also erstens mal ein tolles Gefühl, dass die universitäre Gemeinschaft wirklich als Einheit aufgetreten ist. Und zwar meine ich das hier von Rektoren zu der Professorin, zu den Studierenden bis hin zu den Leuten aus der Technik, die hier wirklich Großartiges geleistet haben, bis hin zu den Hausmeistern. Man hat das wirklich als Einheit empfunden. Und das müssen wir, glaube ich, auch bewahren, weil das ist ganz wichtig. Nicht? Ich habe früher schon immer gesagt, die wichtigste Person an der Uni sind eigentlich die Pförtner, weil die siehst du als erstes. Ne? Das hat mich extrem bewegt, dass jetzt wollen wir alle gemeinsam das erreichen. das war für mich etwas, das ich auf alle Fälle mitnehmen werde in die Zukunft.
Sehr schön.
Und ich würde eigentlich nur noch die Dynamik, weil man hat irgendwie die letzten Jahre und jetzt besonders eine unglaubliche Beschleunigung an beiden Einrichtungen, zumindest an meiner, gemerkt. Ja, also die Leute haben wirklich erkannt, wie groß der Mehrwert ist. Und was man vor 3 oder 4 Jahren uns vielleicht noch abgesprochen hätte, das kriegt ihr nie hin, das läuft jetzt auf einmal. Und die Leute kommen proaktiv auf einen zu und wir wollen das jetzt zusammen machen. Und das finde ich, also diese Kombination von wir machen es zusammen und mit der unglaublichen Dynamik, das kann man, glaube ich, vielleicht irgendwann seinen Enkeln erzählen. Oder, ja.
Ja, aber auch, mich hat ein Professor angesprochen, der Ruhr-Universität, unmittelbar nach der Begutachtung hat mir gesagt, egal wie es wird, die Tatsache, dass ich in den letzten Monaten intensiv Kontakte suchen konnte mit Dortmunder Kollegen, die ich nicht kannte, haben meine eigene Forschung um 10 Jahre weitergebracht.
Ja. Ja.
Und natürlich, was uns natürlich unbedingt auch noch in Erinnerung, das musst du gleich nochmal sagen, ist natürlich das Einhorn.
Das war mein Abschlusswort, schade. Was hat es mit Einhorn auf sich?
Naja, wir wollten das Ganze ja irgendwie so darstellen, dass wir eben Ideen generieren, auf die andere vielleicht hoffentlich nicht kommen. Und ich glaube, das geht auf Eva Brost zurück, wenn ich mich richtig erinnere, die einfach, Neuhochdeutsch heißt das ja, Out-of-the-Box-Ideas, und die dafür einfach ein Symbolbild generieren wollte. Und dann kam sie mit diesem Einhorn um die Ecke, das eben so groß war, dass es in irgendwelche Schubladen nicht reingepasst hat. Und wir hatten, glaube ich, am Anfang durchaus auch kritische Rückmeldungen, aber während der Begehung kam das eigentlich wirklich gut an. Und das soll ja jetzt sozusagen auch das Maskottchen des Ruhr Innovation Labs werden. Und egal, ob wir jetzt am 2. Oktober erfolgreich sind oder nicht. Und
ja. Das hat sich wirklich als Maskottchen entwickelt. Das war so einfach eine Idee. Es hatte auch einen didaktischen Grund, weil es kam genau in der Mitte des Vortrags. Und wir haben gedacht, auch aus eigener Erfahrung, wenn so Gutachten kommen, die gerade aus Australien eingeflogen sind, sind wahrscheinlich müde, dass man dann vielleicht nochmal so einen visuellen Reiz setzt. Und das ist auch gelungen, glaube ich.
Ja, und ich meine, das war ja dann bei der Begehung mit Helium gefüllt, sodass es schön schwebt. Ja, und ich muss sagen, die Qualität des Einhorns spiegelt das wider, was wir künftig abliefern wollen. Weil ich habe mir so ein Teil geklaut und mit nach Hause genommen. Und man kennt das ja von Helium-Luftballons. Ja. Typischerweise machen die nach 1-2 Tagen schlapp und sinken auf den Boden. Meines schwebt auch nach 2 Wochen noch unter der Decke und zeigt darauf, das oder weist darauf hin, das, was wir hier machen, ist echt nachhaltig.
Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, ne?
Das absolut, absolut, das ist ein gutes Zeichen, ja.
Auf jeden Fall, so entstehen Symbole und wir haben gehört, es gibt ein neues Symbol für die Exzellenzinitiative, die gemeinsame der TU Dortmund und der Uni Bochum, das Einhorn. Aber ganz viele andere Punkte auch. Wir sind extrem gespannt, wie es jetzt weitergeht natürlich und wir freuen uns sehr, dann uns im Herbst wiederzusehen zu der Folge, die dann das Ganze abschließt. Vielen, vielen Dank, Herr Bayer, vielen Dank, Herr Paul, dass Sie hier waren.
Gerne, der Name für das Einhorn steht auch schon.
Ach, den gibt's schon.
Der Bochumer Kollege generiert Ruhr Innovation Lab Unicorn, kurz RILU.
RILU. Also jetzt hast du es verraten, wir müssen es noch patentieren lassen.
Okay. Machen wir heute Mittag.